Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt.
Wer wird dafür sorgen, dass diese Normen respektiert werden? Gewiss nicht der französische Staat. Der schafft es nicht einmal, die illegale Goldsuche in Guyana einzudämmen. Falls der Staat diese Goldmine zulässt, wird er sich danach doch nicht selbst in den Rücken schießen. Ich bin sicher, an dem Tag, wo diese Industriellen ihr Geschäft beendet haben und fortgehen, wird nichts mehr zu retten sein. Selbst wenn sie es wollten, sie können nicht reparieren, was die Natur über Jahrhunderte hinweg geschaffen hat.
Das sagt der 74-jährige Wirtschaftswissenschaftler im Ruhestand Elie Stevenson, der sich über das Vorhaben einer industriellen Goldmine in Französisch-Guayana aufregt, gemeinsam mit Umweltschützern und Indigenen. Am vergangenen Freitag hat ein russisch-kanadisches Firmenkonsortium sein aktuelles Angebot zu dieser Mine vorgelegt. Bis Jahresende entscheidet Frankreichs Staatspräsident Macron. Eine Entscheidung, die hier mitten im südamerikanischen Amazonas-Regenwald, nördlich von Brasilien, Folgen für Mensch und Umwelt haben wird. Unsere Autorin hat das französische Überseedepartement Guyana besucht. Und zunächst rede ich über dieses und andere Außengebiete Frankreichs mit unserem Korrespondenten unter dem Titel »Glückliche Fernbeziehung«. Es begab sich vor 2 Wochen im Élysée-Palast in Paris. Emmanuel Macron hält eine Ansprache.
Je dois d'abord dire l'immense fierté.
Ich bin sehr stolz, dass wir diesen Schritt gemeinsam gegangen sind. Und als Staatschef bin ich sehr stolz, dass sich die Mehrheit für den Verbleib bei Frankreich ausgesprochen hat. Für uns ist das ein Vertrauensbeweis in die Republik und ihre Werte.
De confiance dans la République française et dans ses valeurs.
Woher dieses Pathos und dieser Stolz? Weil 18.000 Kilometer von Paris entfernt, östlich von Australien, die Neukaledonier mehrheitlich für die weitere Zugehörigkeit zu Frankreich gestimmt hatten. Knapp 57% sagten Nein zur Unabhängigkeit. Jürgen König, unser Korrespondent in Paris, eine gute Entscheidung? Nicht alle dürften sich wie Macron gefreut haben in Neukaledonien, oder?
Genau so ist es. Unter den Kanaken gibt es sehr viele, die die Unabhängigkeit von Neukaledonien anstreben. Die Kanaken bilden ein indigenes Volk, das seit Jahrhunderten auf der Insel lebt. Inzwischen aber machen sie nur noch rund 40% der Bevölkerung aus. Die Mehrheit, das sind Zuwanderer von anderen Pazifikinseln, dann aus Europa. Frankreich hat Neukaledonien schon Mitte des 19. Jahrhunderts in Besitz genommen. Aus Asien sind sehr viele gekommen. Und das alles hat dazu geführt, dass die Kanaken an den Rand der Gesellschaft immer weiter gedrängt wurden. Sie fühlen sich unterdrückt, auch weil sie ihre Kultur, ihre Religion nicht ausüben können, ihre Sprache kaum noch benutzen können. Und sie arbeiten seit Jahren schon auf die Unabhängigkeit hin. Es hat viele Aufstände gegeben, die wurden immer vom französischen Militär niedergeschlagen. Dann hat die französische Politik ihnen ein Referendum versprochen, es aber immer wieder aufgeschoben. Und nun, 2018, fand es statt und dann hat die Mehrheit gesagt, wir wollen bei Frankreich bleiben. Also das war schon enttäuschend, unbedingt, für die Kanaken.
Im vergangenen Mai hat Macron ja Neukaledonien besucht. Paris schiebt jedes Jahr einen Scheck mit 1 Milliarde Euro hierher. Warum ist diese südpazifische Inselgruppe mit ihren 280.000 Menschen immer noch so wichtig für Frankreich?
Ja, da kommt Verschiedenes zusammen. In Neukaledonien lassen sich Nickelerze abbauen. Rund ein Viertel der weltweiten Nickelvorkommen finden sich in Neukaledonien. Nickel braucht man zur Herstellung elektronischer Geräte. Also schon allein das reicht, um die Insel für Frankreich wichtig zu machen. Dann hat sie eine ziemliche geostrategische Bedeutung. Sie liegt weit im Südpazifik. Von dort kann Frankreich mit seinen Militärstützpunkten auf Neukaledonien den Einfluss in dieser Weltgegend sichern. Und es gibt historische Gründe. Und die sind für Franzosen ganz genauso wichtig wie die beiden, die ich eben genannt habe. Seit über 150 Jahren gehört Neukaledonien zu Frankreich. Napoleon III. Hat die Insel kurzerhand zum Teil Frankreichs erklärt, als er einen Standort für ein Straflager suchte. So machte man das damals und fühlte sich auch berechtigt dazu, weil französische Siedler schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Neukaledonien gegangen sind, dort gesiedelt haben. Man fühlte sich also schon damals in einer Art Tradition. Und dieses Gefühl einer wirklichen Traditionslinie, das hält bis heute an. Neukaledonien sozusagen gehört einfach zu Frankreich. Punkt. Punkt. Also aus französischer Sicht.
Nun ist ja aber Neukaledonien eine sogenannte Kollektivité sui generis. Das heißt, die Regierung hat sich ohnehin schon eine besondere Autonomie erkämpft, im Unterschied zu den 5 französischen Überseedepartements. Als da wären französisch Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte und La Réunion. Diese fernen Inseln gehören auch alle zu Frankreich und damit auch zur Europäischen Union. Wie kommt das? Sind das alles ehemalige Kolonien?
Ja, Kolonien, die von französischen Seefahrern zumeist im 17. Jahrhundert für die französische Krone in Besitz genommen wurden. Damals brauchten die französischen Handelskompanien Stützpunkte. Man ließ Soldaten da für ihre Sicherheit. Und so wurden diese Kolonien im Laufe der Jahrhunderte dann ausgebaut. Manche wechselten auch mal den Besitzer, fielen dann aber wieder an Frankreich zurück. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, da hat man dann die Kolonien zu Überseedepartements erklärt, also zum festen Bestandteil Frankreichs, den Kolonialstatus damit auch aufgehoben. Ein Einzelfall ist Mayotte, liegt im Indischen Ozean. Das erklärte Frankreich 1841 zum Protektorat. Warum? Weil der Sultan der Insel sie darum gebeten hatte. Denn Sklavenjäger hatten die Insel Mayotte nahezu entvölkert. Und also bat der Sultan der Insel die Franzosen um Schutz. Seither gehört Mayotte zu Frankreich. Es hat immer wieder Angebote der Unabhängigkeit gegeben. Aber die Bevölkerung hat immer wieder gesagt, zuletzt 2009 in einer Abstimmung, nein, wir wollen bei Frankreich bleiben. So ist es auch heute, was Probleme aufwirft, denn der benachbarte Inselstaat, der Komoren, der erkennt Frankreichs Ansprüche nicht an und es kommt immer wieder zu Spannung.
Mayotte will bei Frankreich bleiben, Neukaledonien will bei Frankreich bleiben. Sie waren im vergangenen Jahr auf Guadeloupe. Wie haben Sie die Situation, die Stimmung gegenüber dem Mutterland Frankreich dort erlebt?
Na, man führt auf Guadeloupe ein Leben, einerseits wie in Frankreich, alles ganz normal, ein wunderbares Straßennetz, Rathäuser mit Blumenbeet, mit Trikolore, EU-Fahne, das Mahnmal zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs fehlt nicht. Andererseits ist das eben ein Leben in der Karibik, mit Palmenstränden und Regenwald. Die Insel ist praktisch zweisprachig, außer Französisch hört man sehr viel Kreolisch, das ist so ein Antillen-Kreolisch, das basiert auf dem Französischen, hat aber Einflüsse anderer Sprachen aufgenommen, afrikanischer Sprachen, karibischer Sprachen, also aus dem Inselnamen Guadeloupe wird auf Kreolisch Guadeloupe zum Beispiel. Für die, die aus Frankreich gekommen sind, ist das oft nur schwer verständlich. Auch wenn sie und ihre Familien schon seit Jahrzehnten dort leben, geben sich die wenigsten Mühe, Kreolisch zu lernen. Also das ist so ein zweigeteiltes Leben. Die Stimmung gegenüber dem Mutterland habe ich entspannt erlebt. Steuern werden ungerne gezahlt, aber sie werden gezahlt. Denn die Segnungen des französischen Sozialsystems, die fließen reichlich nach Guadeloupe.
Ausschlaggebend für die Stimmung in diesen ehemaligen Kolonien ist ja auch die wirtschaftliche Situation im Fall der Nickelminen in Neukaledonien, die Sie erwähnten, und im Fall einer geplanten Goldmine in Französisch-Guayana. Wir werden gleich darüber berichten. Profitieren ja offensichtlich weniger die Einheimischen und Ureinwohner, sondern die beteiligten internationalen Firmenkonsortien. Ist das dann so eine Art französischer Kolonialismus reloaded?
Na, insofern schon nicht, als die Rechts- und Sozialsysteme in Neukaledonien, wie auch in Französisch-Guayana, die sind ja doch deutlich andere geworden, als sie es zu Kolonialzeiten waren. Man hat früher in Neukaledonien die Kanaken wirklich durch so eine Art Apartheidssystem konsequent unterdrückt. Es hat Revolten gegeben, die Regierung hat die Kanaken daraufhin enteignet, hat sie ins Landesinnere deportiert. Also das war wirklich noch ein koloniales Auftreten. Aber damit ist es lange vorbei. 1953 hat man die Erklärung der französischen Bürgerrechte für alle Einwohner Neukaledoniens verabschiedet und seither hat sich die Lage der Kanaken verbessert. Dass internationale Firmenkonsortien die Bodenschätze anderer ausbeuten, ohne dass die Bewohner dieser Länder wirklich was von den Reichtümern haben, die da gefördert werden, das ist leider ein weltweit verbreitetes Prinzip und da macht auch Frankreich keine Ausnahme. Für besagte Goldmine, die Sie erwähnt haben, in Französisch-Guayana, will Präsident Macron 190 Quadratkilometer Regenwald roden lassen.
Glückliche Fernbeziehung, Frankreich und seine Außengebiete. Vielen Dank an unseren Korrespondenten in Paris, Jürgen König. Französisch-Guayana ist vielen nur aufgrund des Weltraumbahnhofs in Kourou bekannt, wo die Raketen des europäischen Raumtransportunternehmens Arianespace starten. Neuerdings macht die europäische Region in Südamerika aber auch wegen ihrer immensen Goldschätze Schlagzeilen. Anders als in Afrika wurde das Edelmetall hier bisher kaum angerührt. Nun soll die erste industrielle Goldmine gebaut werden. Umweltschützer im In- und Ausland laufen Sturm. Bettina Kaps meldet sich mit ihrer Goldrecherche aus Französisch-Guayana.
Baumkronen bis zum Horizont. Eine Stunde lang fliegt der Hubschrauber über dichten Regenwald, landet dann auf einer rotbraunen Piste. Pierre Paris, Direktor der Bergbaufirma Compagnie de la Montagne d'Or, will sein großes Industrieprojekt in Guyana vor Ort erklären. Diesmal hat er den Helikopter eigens für die Journalistin des Deutschlandradios gechartert. Der Bergbauingenieur steigt aus, zeigt um sich. Rund um den Landeplatz wachsen keine Urwaldriesen mehr, sondern Gräser, Büsche, junge Bäume. Teilweise ist die Erde auch nackt.
On est en bordure de la zone qui pourrait, si le projet se fait, devenir la fosse minière.
Wir stehen am Rand der Zone, wo die Grube entstehen soll, falls wir unser Projekt verwirklichen können. Hier wächst Sekundärwald. Der Grund? In dieser Gegend wird schon seit 140 Jahren Gold abgebaut. Wir wollen einen Großteil unserer Anlagen in diesem Sektor errichten, um so wenig Primärwald wie möglich zu roden.
Pour limiter le besoin en déboisement.
Bei ihren Sondierungen hat die Bergbaufirma das bislang größte bekannte Goldvorkommen des Landes entdeckt. Es liegt zwischen zwei Bergrücken. Beide sind als biologische Schutzzonen ausgezeichnet. Falls die französische Regierung mitspielt, werden bald Bulldozer und Planierraupen anrollen, das Tal zerfurchen und einen riesigen Tagebau anlegen.
L'ensemble de l'emprise du projet, c'est
Der Industriekomplex soll 8 Quadratkilometer einnehmen, sagt Paris. Die bereits geschädigte Waldzone genügt dafür nicht. Weitere 3,6 Quadratkilometer Urwald müssen für das Bergwerk weichen. Das entspricht einer Fläche von 500 Fußballfeldern. Nicht eingerechnet sind Schneisen für die Zufahrtsstraße und die Hochspannungsleitung. Der Hubschrauber trägt uns über einen Hügel. Dort soll die Siedlung für die Arbeiter entstehen. Mindestens 450 Zimmer plus Freizeiteinrichtungen. Derzeit gibt es hier ein paar Holzhäuser, im Schatten grüner Mangobäume, außerdem Unterstände mit Metallregalen. In den Fächern sind Felsproben einsortiert. Die Bergbaufirma hat 60.000 Bohrkerne aus dem Boden extrahiert, um die Goldvorkommen zu evaluieren. Das Ergebnis?
Le minerai contient bien 1,5 Gramm d'or par tonne.
Eine Tonne Erz enthält 1,5 Gramm Gold. Wir wollen jährlich 4,5 Millionen Tonnen Erz zu Sand zermahlen, über 12 Jahre hinweg, um insgesamt 85 Tonnen Gold zu gewinnen.
Die Goldförderung verspricht viel Profit, verlangt aber auch enorme Investitionen. Die Compagnie de la Montagne d'Or hat bereits 70 Millionen Euro in das Vorhaben investiert. Für den Bau der Fabrik veranschlagt sie 780 Millionen Euro. Die guayanische Firma wird von Ausländern finanziert. Mehrheitsaktionär ist das russische Goldbergbauunternehmen Nordgold. Juniorpartner ist das kanadische Förderunternehmen Canadian Columbus. Die Multinationalen rechnen mit einem Reingewinn von 633 Millionen Euro. Dazu müssten gigantische Mengen Gestein bearbeitet werden. Täglich zur Mittagszeit sollen die Arbeiter 80.000 Tonnen Fels sprengen. Das darin enthaltene Erz wird zermalmt und in geschlossenem Kreislauf mit Natriumcyanidlösung versetzt, um das Gold herauszulösen, sagt Pierre Paris.
Wenn wir eine moderne Fabrik bauen, die mit Cyanidlaugung arbeitet, können wir 94% des Golds aus dem Gestein herauswaschen. Wir wollen das Erz maximal ausschlachten und die Grube so weit wie möglich in die Tiefe treiben, um die Abholzung möglichst gering zu halten.
Der Einsatz von Cyanid ist bei der industriellen Goldgewinnung üblich, wird aber von Umweltschützern scharf kritisiert. Welche Gefahren diese Technik birgt, zeigte sich im Jahr 2000. Damals brach in der Goldmine von Baia Mare in Rumänien ein Damm. Die mit Schwermetallen versetzte Cyanidlauge geriet in die Umwelt. Sie vergiftete Trinkwasser und Fische und gelangte über Zuflüsse sogar bis in die Donau. Das Europäische Parlament und der Deutsche Bundestag haben mehrmals ein Verbot der Cyanidlaugung gefordert. Aber die EU-Kommission stellt sich quer. Brüssel befürchtet Nachteile für die Industrie, weil bislang keine andere effektive Technik bekannt ist. Um das Reizthema Cyanid zu entschärfen, ist die Compagnie de la Montagne d'Or kürzlich dem internationalen Cyanid-Management-Kodex beigetreten. Der Kodex schreibt hohe internationale Sicherheitsstandards beim Anwenden von Cyaniden vor. Firmenchef Pierre Paris argumentiert, dass der Bau einer riesigen Goldmine nicht nur für seine Aktionäre, sondern auch für Guyana gewinnbringend sei.
Ce projet, s'il voit le jour, permettra de créer.
Dieses Projekt wird 750 Stellen schaffen, über 12 Jahre hinweg. Wir wollen überwiegend Einheimische einstellen. Wir haben schon damit begonnen, Arbeitskräfte für unsere Zwecke ausbilden zu lassen. Darüber hinaus werden wir, wie jede große Firma, viele Zulieferer beschäftigen. Rund um unsere Mine dürften mindestens 3000 weitere Stellen entstehen.
Au minimum de l'ordre de 3000 emplois mobilisés en périphérie du projet.
120 Kilometer nördlich von der geplanten Goldmine liegt Saint-Laurent-du-Maroni, die zweitgrößte Stadt in Guyana. Von den rund 70.000 Einwohnern sind 2/3 jünger als 25 Jahre. In dieser Altersgruppe beträgt die Arbeitslosigkeit 44%, sagt die Bürgermeisterin Sophie Charles. Viele tausend Heranwachsende haben keine Aussicht auf einen Job. Nicht wenige gleiten in die Parallelwirtschaft und den Drogenhandel ab. Sophie Charles begrüßt die geplante Goldmine daher wie ein Geschenk des Himmels.
700 Arbeitsplätze. Ich habe sonst nichts auch nur entfernt Vergleichbares in Aussicht. Diese Fabrik dürfte die Lage auf dem Arbeitsmarkt für unsere Jugend verbessern. Nicht nur mit Jobs in Sachen Bergbau. Sie werden auch Angestellte für die Wäsche und für die Küche brauchen, weil sich rund um das Lager richtiges Leben entwickeln wird. Es ist wichtig, dass sich dieses Industrieprojekt verwirklicht.
Wie Sophie Charles denken die meisten örtlichen Politiker. Bisher hängt das riesige Departement am Tropf von Kernfrankreich. Guyana ist fast so groß wie Österreich, erwirtschaftet aber weniger, als die 300.000 Bewohner benötigen. Größter Wirtschaftsfaktor ist der Weltraumbahnhof in Kourou. Ansonsten gibt es keine nennenswerte Industrie im Land. Die Compagnie de la Montagne d'Or verspricht Guyana 420 Millionen Euro an Steuern und Abgaben. Darüber hinaus, so Firmenchef Paris, könnten Folgeeinnahmen in Höhe von 3 Milliarden Euro anfallen. Bürgermeisterin Charles malt sich schon aus, wie sie ihre Stadt entwickeln kann, falls die Bergbaufirma für neue Infrastrukturen aufkommt.
Zwischen der Goldlagerstätte und unserer Stadt gibt es bislang nur eine unbefahrbare Piste. Wenn dort eine Straße für den Lkw-Verkehr gebaut wird, dann können wir zu beiden Seiten Land urbar machen, dort junge Landwirte ansiedeln, vielleicht Wohnungen bauen und unsere Stadt gen Süden in Richtung Wald ausdehnen. Die Goldmine kann zum Steigbügel werden für die Entwicklung unseres Territoriums.
Und die Bevölkerung? Trotz vieler Versprechungen und rosiger Zukunftsvisionen sind längst nicht alle Guyaner überzeugt. Über 100 Vereine haben sich zum Kollektiv Hors de Question zusammengeschlossen, was so viel heißt wie Gold kommt nicht in Frage. Rückendeckung erhalten sie vom WWF. Der Internationale Naturschutzverein hat sich den Kampf gegen das Gigaprojekt ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. Besonders heftig wehren sich die Amazonas-Indianer. Die Nachfahren der Ureinwohner bilden nur noch eine Minderheit im Land. Sie sind etwa 10.000 Menschen. Doch in ihrer Jugend wächst der Wunsch, die Zukunft ihres Landes mitzubestimmen. Mitglieder des Vereins Junge Ureinwohner von Guyana verschaffen sich bei allen Demonstrationen gegen die industrielle Goldmine Gehör. In grellroten T-Shirts, trommelnd und singend, verkünden sie ihre Botschaft. Wir, die Ureinwohner, kämpfen nach dem Vorbild unserer Vorfahren, um unser Land, unser Wasser und unseren Wald zu verteidigen. Der Sprecher der jungen Ureinwohner, Christophe Yanouvana-Pierre, lebt im indianischen Dorf Terre Rouge, unweit der Stadt Saint-Laurent-du-Maroni und rund 100 Kilometer von der geplanten Mine entfernt.
Dieses Projekt ist maßlos. Es verschmutzt die Umwelt und verletzt heilige Stätten. Obwohl wir nicht in unmittelbarer Nähe wohnen, ist es unser Land. Das Einzugsgebiet des Mana-Flusses ist die Lebensader der spirituellen Welt meines Volks, der Kalina.
Sagt der 25-jährige Schauspieler und Filmemacher.
Es sind Orte, wo es viele Kolinen gibt. Touche pas aux collines, enfin, pour faire des trous.
Es ist eine Hügellandschaft, da darf man nicht eindringen und erst recht nicht Löcher bohren. Für uns dienen Löcher dazu, Wasser zu finden, zu pflanzen und die Toten zu beerdigen, aber auf keinen Fall, um Gold aus der Erde zu holen. Gold ist nicht ohne Grund in der Tiefe begraben. Das verstehen die Betreiber der Minen nicht. Bei diesem Konflikt stoßen Weltanschauungen aufeinander.
Auch die Ethnobiologin Marie Fleury vertritt eine völlig andere Philosophie als die russisch-kanadischen Großaktionäre und ihr französischer Firmenchef. Fleury sitzt in der guayanischen Hauptstadt Cayenne im Café und erzählt, dass sie sich als Vorsitzende eines Vereins engagiert, der heimische Ressourcen sowie die Kenntnisse der Bevölkerung aufwerten und im Sinne der Solidarwirtschaft nutzen will. 50% der französischen Artenvielfalt befindet sich in Guayana. Die Wissenschaftlerin ist überzeugt, die industrielle Goldmine ist ein Projekt von gestern, das die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts verkennt.
Pour nous, c'est inconcevable qu'on puisse développer ce genre de projet encore en 2018.
Für uns ist es unbegreiflich, dass man im Jahr 2018 auch nur daran denken kann, einen der ältesten Primärwälder der Erde mit vielen geschützten Tier- und Pflanzenarten teilweise zu zerstören, um Gold zu gewinnen. Wir haben in Guyana nachhaltige und erneuerbare Ressourcen, Ökotourismus, Arzneipflanzen, ätherische Öle für die Kosmetikbranche. Diese Wirtschaftszweige sollten endlich gefördert werden, um dauerhafte Arbeitsplätze für unsere Jugend zu schaffen. Stattdessen winken sie jetzt mit prekären Stellen, die zur Zerstörung des Planeten beitragen und die Klimakrise verschärfen würden.
L'aggravation de la situation mondiale au niveau que ce soit de la biodiversité au niveau du climat.
Marie Fleury zieht ein Flugblatt aus der Tasche. Darin listet das Kollektiv Hors de Question zahlreiche Argumente gegen die Goldmine auf. Zum Beispiel den geringen Goldgehalt im Erz. Laut Firmenchef Paris enthält eine Tonne Erz 1,5 Gramm Gold. Die Umweltschützer weisen darauf hin, dass beim Recyceln von alten Handytelefonen 100 Mal mehr Gold anfällt, nämlich 160 bis 200 Gramm Gold pro Tonne. Fleury empört sich auch, dass die ausländischen Investoren außer Steuern und Abgaben nichts für das Edelmetall bezahlen müssten.
On leur ouvre notre coffre-fort, on leur dit servez-vous et puis ben vous nous laisserez un petit pourboire au passage.
Wir öffnen ihnen unseren Tresor. Wir sagen, bedient euch. Dabei ist es durchaus möglich, dass wir in 50 Jahren Techniken beherrschen, mit denen unsere Nachkommen unser Gold sauber schürfen können. Statt abzuwarten, lassen wir uns unsere Reichtümer wegnehmen. Im Gegenzug riskieren wir schlimme Umweltverschmutzungen. Welchen Gewinn haben wir davon?
Marie Fleury ist mit Nora und Elie Stevenson verabredet. Das Ehepaar engagiert sich ebenfalls im Kollektiv Hors de Question. Elie Stevenson ist Wirtschaftswissenschaftler im Ruhestand. Den 74-Jährigen regt es auf, dass Firmenchef Pierre Paris verspricht, höchste Umweltnormen zu respektieren.
Et qui va faire appliquer les normes? Pas l'État français. L'État français n'arrive même pas.
Wer wird dafür sorgen, dass diese Normen respektiert werden? Gewiss nicht der französische Staat. Er schafft es nicht einmal, die illegale Goldsuche in Guyana einzudämmen. Falls der Staat diese Goldmine zulässt, wird er sich danach doch nicht selbst in den Rücken schießen. Ich bin sicher, an dem Tag, wo diese Industriellen ihr Geschäft beendet haben und fortgehen, wird nichts mehr zu retten sein. Selbst wenn sie es wollten, sie können nicht reparieren, was die Natur über Jahrhunderte hinweg geschaffen hat. Normen einhalten. Damit schläfern sie Leute ein, die unentschlossen sind und bestätigen jene, die längst überzeugt oder aber korrumpiert sind.
Kürzlich mussten Pierre Paris und seine Firma der Bevölkerung in Guyana über 4 Monate hinweg bei zahlreichen öffentlichen Anhörungen Rede und Antwort stehen. Die Nationale Kommission für die öffentliche Debatte hat im September ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin macht sie beiden Seiten Vorwürfe. Der Bauherr habe sein Projekt als weitgehend unveränderbar dargestellt. Außerdem sei er Informationen über die Umweltverträglichkeit und das Gefahrenmanagement schuldig geblieben. Viele Gegner seien aggressiv aufgetreten und hätten den Dialog gestört. Das Fazit der unabhängigen Kommission: Das Vorhaben einer industriellen Goldmine habe die Gesellschaft in Guyana tief gespalten und im Lauf der Debatte hätten sich die Positionen sogar noch verhärtet. Eine radikale Haltung nimmt auch die Jugendorganisation der Amazonas-Indianer ein. Die geplante Goldmine werten sie als weiteren Beweis dafür, dass der französische Staat ihre Identität und Kultur nicht respektiert. Christophe Yanouvana-Pierre spricht mit leiser Stimme, aber er droht ganz unverhohlen.
Für uns steht fest, dieses Projekt wird sich nicht verwirklichen. Sollten Sie nicht aufgeben, werden wir alles am Fundort zerstören. Dieses Risiko gehen Sie ein.
Vor 3 Tagen hat die Compagnie de la Montagne d'Or auf die Kritik der Kommission reagiert und ein, wie die Firma sagt, verbessertes Projekt zum Bau der industriellen Goldmine vorgelegt. Jetzt ist die französische Regierung am Zug. Falls Staatspräsident Macron grünes Licht gibt, könnte im fernen Departement Guyana ein gefährlicher Konfliktherd entstehen.
Gold satt, Bäume platt. Der Kampf gegen eine Mine in Französisch-Guayana. Bettina Kaps berichtete. Guantanamo und Kuba, der US-Militärstützpunkt im Feindesland. Das ist das Thema für unseren Podcast morgen. Gern mal vorbeischauen. Danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.